Mystik und Geist.
Würdevoll und nach den eigenen Vorstellungen vom Leben Abschied nehmen. Das wünschen wir uns, wenn es dem Ende zugeht. Und diesen Wunsch seinen Patientinnen und Patienten zu erfüllen, das ist der Antrieb von Dr. Johann Zeudel, der auch in der Pension weiterhin im St. Barbara Hospiz in Linz Menschen auf ihrem letzten Lebensweg begleitet. Lieber Dr. Zeudel, was braucht es, damit jemand gut aus dem Leben gehen kann?
Ja, wir wünschen uns alle einen guten Abschied. Ich denke, ich darf sagen, ich kann es im Vorhinein nicht immer sagen, das ist hoch individuell. Um jemanden gut begleiten zu können, muss man jemanden kennenlernen, begegnen, eine Beziehung aufbauen, auch einen Blick in seine Lebensgeschichte hineinwagen. Das gelingt mir als Arzt alleine nicht immer oder vielleicht auch selten. Man braucht hier auch die anderen Professionen, die hier in der Betreuung beteiligt sind, ganz besonders die Pflegenden und natürlich auch von psychologischer Seite, von seelsorglicher Seite, weil ja das Leben so vielfältig ist, dass man eigentlich in der eigenen Begegnung nicht alles erfassen kann. Aber im guten Austausch ergibt sich dann oft ein Bild, wo sich dann die wesentlichen Dinge, die diesem Menschen noch fehlen oder die vielleicht auch noch erledigt werden können, da geht es um ungelöste Probleme im Leben, soziale Fragen, wie geht es mit jenen, die ich zurücklasse, weiter. Und durchaus auch, das ist eine tiefe Erfahrung für mich, spirituelle Fragen, wo ich mich doch auch als Arzt auch mit meiner Geschichte darin zuständig fühle.
Sie sind seit mehr als 20 Jahren in der Palliativmedizin tätig und haben damit natürlich viele Abschiede miterlebt. Können Sie uns ein Beispiel erzählen, wo Sie wissen, da ist ein guter Abschied gelungen?
Ein eindrückliches Beispiel war für mich, was man auch als Arzt dann erleben darf, dass der Vater, ein älterer Mann, nicht mehr lange zu leben hat, auf der Palliativstation liegt. Und er weiß, dass in seiner Familie unter den Kindern Zwistigkeiten herrschen, Streit herrscht. Und was wünscht sich eigentlich jemand, der stirbt? Er möchte alle in Frieden hinterlassen. Und wir haben natürlich immer angesprochen, ob nicht eine Krankensalbung sinnvoll wäre. Der betroffene Mensch war sehr dafür, aber er hat sich gewünscht, dass alle dabei sind. Und das macht auch ein großes Spannungsfeld. Da treffen sich dann Menschen, die vielleicht jahrelang nichts mehr miteinander gesprochen haben, die in diesem Streit leben. Und man versammelt sich dann und sie waren einverstanden und es haben sich alle um den Vater herum versammelt. Und es kam dazu, dass sie auch miteinander gesprochen haben und der Vater hat das wahrgenommen, sehr bewusst wahrgenommen. Und man hat förmlich gespürt, wie sich in diesem Ritual der Krankensalbung, begleitet von einem Priester, hier etwas entspannt für alle und es gibt eigentlich nichts Schöneres für einen Menschen, der sich verabschiedet und stirbt, zu sehen, da ist etwas gut geworden.
Also die Angehörigen sind ein wichtiger Teil des Abschiednehmens, aber nicht nur, indem sie den Sterbenden mit begleiten, auch die Angehörigen selbst müssen gut begleitet werden.
Jene, die zurückbleiben, müssen ja mit dem Tod eines lieben Menschen weiterleben. Und das braucht auch Begleitung. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Ein Vater, der immer für die Kinder da war, Familie, hat einen Hirntumor, der das Wesen verändert. Und plötzlich ist dieser Mensch nicht mehr der Mensch, als den ich ihn ein Leben lang gekannt habe. Dieser jüngere Mensch lebt länger. Er wird von den Angehörigen auch hier jeden Tag besucht und betreut. Und dann tauchen die Fragen auf. Man hat uns gesagt, in 3 Wochen wird er wahrscheinlich sterben und es sind Monate vergangen. Was ist da los? Da muss man auch medizinisch genau besprechen, warum ist es so? Und dann kommt doch die Zeit, wo dieser Mensch das Bewusstsein verliert, wo er Richtung Sterben geht. Und dann verändert sich oft bei dem Menschen die Atmung. Dann braucht es wieder ein genaues Gespräch, was jetzt passiert und warum. Und was man tun kann, damit jemand auch ruhig sein kann in der Situation. Und dieser Mensch ist dann ganz ruhig begleitet, auch von den Angehörigen eingeschlafen. Und ich komme zurück ins Hospiz und die waren so froh, dass es so sein konnte, dass sie mich als Arzt eigentlich umarmt haben, sich bedankt haben für die Gespräche und dass es so gelaufen ist. Also diese Menschen, die können gut weitergehen, die können ihr Leben gestalten und ich sage auch immer wieder, was ist eigentlich das Vermächtnis des Menschen, der da stirbt? Das Vermächtnis ist, ich wünsche mir, dass es für dich, für euch gut weitergeht. Bitte geht euren Weg. Für mich ist es zu Ende. Und auch mit diesem Bewusstsein weiterzugehen, ist durchaus eine Stärkung.
Wie gehen Sie mit der Angst der Sterbenden vor dem Tod um? Wie können Sie ihnen diese Angst vielleicht auch ein Stück weit nehmen?
In dieser Situation, wo wir eigentlich nicht wissen, was kommt nachher, wo gehe ich eigentlich hin? Eine Frau, die gesagt hat, ich habe Angst, falle ich in die ewige Verdammnis oder gehe ich in die Herrlichkeit der Ewigkeit ein? Man hat keine Sicherheit in dieser Richtung. Und es geht nicht darum, dass man davon spricht, also der liebe Gott hat dich lieb oder sonst etwas, das wird nicht greifen. Es geht um die menschliche Begegnung und das habe ich durch eine Seelsorgerin auch gelernt, dass man dann einfach von der eigenen Überzeugung oder Glaube sagen darf, alles wird gut. Und man begegnet dem Menschen hier, dort, wo er die Begegnung erleben kann. Und das kann dazu führen, dass auch extrapoliert oder hingelegt werden kann, ja, dann wird es auch dort gut werden, was ich jetzt als gut erlebe. Das ist so für mich auch ein Erleben und ein Bild geworden, das in solchen Situationen durchaus hilfreich sein kann.
Das Sterben ist für Sie ein ständiger Begleiter. Hat sich dadurch auch Ihre eigene Einstellung zum Sterben geändert?
Eines habe ich eigentlich aufgehört, auch in der Begegnung mit dem Menschen, mir vorzustellen, wie man stirbt. Man kann sich diese Vorstellung nicht machen. Eine Frau hat mich gefragt, Herr Doktor, wie sterbe ich und woran sterbe ich eigentlich? Ich kann mir das nicht vorstellen, aber vom Verlauf her habe ich gesehen, dass diese Frau immer schwächer wird. Und ich habe dann zu ihr gesagt, wissen Sie, wenn ich es einschätze, Sie werden es ganz übersehen, dass Sie sterben, Sie werden einschlafen. Und das ist etwas, wo ich schon die Erfahrung gemacht habe, auch persönlich durch ein besonderes Erlebnis vor 14 Jahren in meinem Leben, wo es brenzlig wird und wo ich erleben durfte, dass eigentlich in dieser Situation das Hirn wegschaltet, dass wir eigentlich das, was dann passiert, eigentlich nicht mehr bewusst wahrnehmen. Ist so mein persönliches Erleben. Wir haben keine Vorstellung, was passiert, wenn ich sterbe. Und das ist natürlich dann Glaube, Spiritualität, wo ich darauf vertraue, dass es gut wird.
Was erwartet uns nach dem Tod? Wie schaut es im Jenseits eigentlich aus? Dr. Ines Weber, Sie sind Kirchenhistorikerin und Lehrbeauftragte an der Katholischen Privatuniversität in Linz. Welche Vorstellungen im Christentum gibt es vom Jenseits?
Im Christentum ist schon in den Anfängen die Idee aufgekommen, dass nach dem Tod so etwas wie ein Gerichtsszenario eintritt und praktisch alle Taten, alle Gedanken, alle Haltungen in die Waagschale geworfen werden. Und je nach Ausschlag der Waage führt es dazu, dass die Seele in den Himmel, in die Gottesnähe, in die Glückseligkeit aufgenommen wird oder gegebenenfalls in die Hölle, in die Gottferne, in immerwährende Qualen aufgenommen werden. Das ist erstmal eine Zweigliederigkeit einer Jenseitsvorstellung, also Himmel und Hölle. Im Hintergrund, und das ist wichtig, muss man wissen, dass das Christentum eine Entscheidungsreligion ist. Also wer sich zum Christentum bekennt, verspricht ein immer gutes Leben, gute Taten zu tun, gute Gedanken an den Tag zu legen. Und das gelingt natürlich nicht täglich. Und das haben auch die ja, die ersten Christinnen in den biblischen, im biblischen Kontext, in der biblischen Welt schon für sich erkannt und haben dann praktisch Wiedergutmachungsmechanismen, Rituale entwickelt. Und es hat aber Auswirkungen auf die Jenseitsmodelle. Nämlich, was passiert denn eigentlich, wenn Menschen mit schlechten Taten, Gedanken in den Tod gehen? Also wo geschieht da dann Wiedergutmachung? Wie kann diese Seelenwaage dann ausschlagen? Ist das der Himmel oder ist es die Hölle? Wo geht es dann hin? Und dann entwickelt sich sehr, sehr schnell im 2., 3. Jahrhundert ein sogenannter dritter Ort, ein Reinigungsort, ein Läuterungsort, Purgatorium, Zwischenzustand, Fegefeuer genannt. Und in diesem Fegefeuer ist dann praktisch die letzte Möglichkeit, noch einmal auf sich selbst zu schauen, auf die Gedanken, auf die Taten zu schauen und diese praktisch geläutert zu bekommen, Reue zu zeigen und wieder gut zu machen, durch diesen Läuterungszustand durchzugehen und von dort aus in den Himmel aufzusteigen. Bei diesem dreigliedrigen System ist es wichtig zu wissen, dass das Fegefeuer nur einen Ausgang hat. Das geht nämlich nur in den Himmel. Es geht dann nur noch in den Zustand der Glückseligkeit.
Es gibt aber auch eine andere Jenseitsvorstellung, die sich von dieser in einem Punkt wesentlich unterscheidet.
Es gibt praktisch eine zweite Linie, die von einer anderen theologischen Tradition mitgeprägt ist, wo vornehmlich diese Idee von Fegefeuer und Himmel im Mittelpunkt steht, von dem Moment, was nach dem Tod des Menschen geschieht. Dass nicht alle Personen sofort in den Himmel aufsteigen, ist klar, weil die allermeisten schaffen dieses heiligmäßige Leben. Die meisten werden mit ihren eigenen Taten, Gedanken, schlechten Taten konfrontiert werden und haben dann in dieser Gerichtssituation, in dieser Konfrontation nochmal die Möglichkeit, eben draufzuschauen. Bis dahin, dass es Vorstellungen gibt, dass der Mensch das selbstständig nochmal durchlebt. Also, dass er spürt, was er dem anderen angetan hat. Und durch dieses Durchleben letztendlich auch zur Reue kommt, bekennt und sich zu einem Besseren hinwendet. Dass letztendlich alle miteinander versöhnt in den Himmel kommen, also sogenannte Allversöhnungslehre und dieser Aufstieg eben aus dieser Fegefeuer-Idee direkt dann in den Himmel geschieht. Für die heutige Theologie und auch die Entwicklung der letzten, ja auch im 20. Jahrhundert, ist wichtig zu wissen, dass in dieser Versöhnungssituation nicht einfach nur der Gott als guter, barmherziger, liebender Gott auftritt und praktisch dieser Versöhnung nachgibt und Vergebung gewährt, sondern dass die Seele in dem Augenblick, der Mensch, auch immer mit demjenigen konfrontiert wird, dem er das Schlechte angetan hat. Also ohne dass das Opfer dem Täter verzeiht und vergibt, ist dann letztlich keine Allversöhnung zu denken. So die Argumentation einzelner Theologinnen und Theologen heute.
Hat jetzt diese Vorstellung die andere abgelöst oder wie ist das zu verstehen?
Diese Vorstellungen stehen sozusagen nebeneinander. Also diese Idee von drei Jenseitsorten, wobei Orte ja nicht wirklich als lokale Orte zu verstehen ist, sondern eher auch als innere Prozesse. Himmel, Hölle, Fegefeuer steht neben dem anderen Modell, dass es auf eine Allversöhnung hinauslaufen wird, weil sich jeder Mensch am Ende dem Guten zuwenden wird. Und wie es bei den Theologen und Theologinnen formuliert wird, sich der Liebe Gottes im Prinzip nicht entziehen kann und nicht verwehren kann, sondern im Angesicht der Liebe Gottes wird jeder seine Taten bereuen und sich zum Guten hinwenden. Gibt allerdings in der Tat in der Theologie Formulierungen, die da heißt, ist die Hölle leer. Weil hinter dieser Allversöhnungslehre oder diese Idee der Allversöhnung eben steht, es wird sich jeder zum Guten wenden und deshalb braucht es keine Hölle mehr.
Aber auch wenn es keine Hölle mehr braucht, schon die bildlichen Darstellungen des Fegefeuers tragen jetzt nicht unbedingt dazu bei, die Angst vor dem Tod zu nehmen. Aber gerade das Fegefeuer kann dem Sterbenden Hoffnung bieten. Inwiefern ist das möglich?
Menschen, die sich zum Christentum bekehren, versprechen im Grunde genommen mit der Taufe, dass sie sich nur noch dem Guten zuwenden werden. Und das Fegefeuer kann an der Stelle Entlastungsfunktion haben, als es ein wie auch immer gearteten Ort oder Zustand gibt, in dem Dinge, die man im Hier und Jetzt als schlechte Taten, als Sünde hinterlassen hat, noch einmal bereinigen kann. Und das eben auch durchaus im Angesicht des Gegenübers, der dann auch die Vergebung, Versöhnung ermöglicht. Denn das ist das, was uns ja auch immer wieder zugetragen wird, dass Menschen auf dem Sterbebett genau diese Ängste haben. Was ist mit all dem, was ich jetzt an Nichtversöhnten mit hinübernehme? Und da besteht eben über diese Fegefeuer-Idee, in welcher Weise man das jetzt auch dann sieht, als inneres Geschehen, als Vermittlungsgeschehen, eben noch diese Möglichkeit oder diese Idee der Vergebung und des Sich-Versöhnens. Das heißt, es hat eine Entlastungsfunktion, es hat eine Hoffnungsfunktion, weil ja das Fegefeuer nur einen Ausgang hat in den Himmel. Ich kann von dort nicht mehr in die Hölle absteigen. Dass das in der Tat auch immer mal wieder als Drohbotschaft verwendet worden ist, dass damit Ängste geschürt worden sind, unter diesen Wirkungen leiden wir heute zeitweilig noch. Dass diese Drohbotschaft und diese Angstbotschaft in den Köpfen der Leute drin ist und weniger dieser Hoffnungsgedanke im Vordergrund steht oder dieses, ich habe noch eine Chance, mich zu versöhnen, wenn ich aus dem Leben scheide. Ich muss nicht alles im Hier und Jetzt gut geregelt haben.
Das bedeutet dann aber auch, dass, wenn mir im Leben die Versöhnung durch das Gegenüber verwehrt bleibt, ich nach dem Leben dazu noch eine zweite Chance habe.
Genau. Es kann am Gegenüber liegen, dass dieses sich jetzt hier nicht mit versöhnen will, dann gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit an einem anderen Ort, dass das geschieht. Und gleichzeitig gibt es ja auch noch die Entlastungsfunktion, weiß ich eigentlich alle meine Taten, die ich getan habe, die Schlechtes verursacht haben, die andere verletzt haben, mit denen ich andere verletzt habe, sind die mir präsent, sodass ich sie überhaupt bereuen kann? Oder habe ich Dinge getan, von denen mich gar nicht klar ist, dass ich damit andere verletzt habe? Und das ist jetzt auch die Idee des Fegefeuers. All das, was ich nicht präsent hatte, was mir nicht bewusst war oder was ich nicht mehr geschafft habe zu büßen. Und das eben auch durchaus im Angesicht des Gegenübers, der dann auch die Vergebung, Versöhnung ermöglicht.
Mystik und Geist. Präsentiert von der katholischen Kirche in Oberösterreich.